Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Erstmal, bevor wir einsteigen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentare, auch für die E-Mails, die ich erhalten habe auf Instagram oder auch über YouTube. Also vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass das Thema doch so zahlreich auch Anklang gefunden hat und haben uns auch über die Auseinandersetzung, die Anregung, euren Input gefreut und schauen mal, dass wir einiges davon heute in unser Gespräch, in unseren zweiten Teil zu Quo Vadis Ecclesia über die Zukunft der katholischen Kirche einfließen lassen können.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Kommentare. Das, was wir bekommen haben und lesen konnten, war für uns wirklich anregend. Also deswegen machen wir auch diese zweite Folge. Wir hatten sofort Lust darauf, das kann man schon sagen.
Ja, absolut, weil wir auch, wie gesagt, nach dem ersten Teil festgestellt haben, wir sind noch nicht ganz rund gewesen und das liegt aus unserer Sicht jetzt an 2, 3 Elementen, dass ich gemerkt habe, also die Fragen, die auch kamen, waren schon auch noch ein bisschen konkreter. Also was meinst du mit, dass die Spiritualität zurückgegangen ist zu Lasten eines weltlichen Glaubens? Und eigentlich wurden wir bestätigt in dem Ansatz oder vor allem halt auch in meiner Vision von eher weniger ist mehr. Und da müssen wir natürlich mal gucken, ob Jan, du als praktizierender Priester und Pfarrer, was du denn davon hältst. Was kann man denn reduzieren? Also was könnte man denn aus deiner praktischen Erfahrung heraus weniger werden lassen?
Ist das sofort eine konkrete Frage oder nur Vorankündigung für das, was in dieser Folge kommt?
Wenn dir schon was spontan dazu einfällt, dann nur zu.
Ja, also das Wenigerwerden ist natürlich ein kolossal großes Thema, was uns in den Gremien, die wir haben, Kirchenvorstände, Pfarrgemeinderäte und auch darüber hinaus massiv beschäftigt. Ne? Also wir haben eine Menge Ballast in unserer Buchhaltung, in den Büchern und damit müssen wir umgehen. Weniger Kirchensteuereinnahmen, weniger Kirchenmitglieder, das führt zu weniger Kirchensteuereinnahmen, zurückgehendes Spendenaufkommen und so weiter. Das zwingt uns buchhalterisch damit umzugehen und wir kommen an die Grenzen dessen, was wir finanzieren können. Im Übrigen kommen wir auch an die Grenzen dessen, was Ehrenamtliche zum Beispiel in den Gremien leisten können. Also ich lege großen Wert darauf, dass wir leistungsfähige Kirchenvorstände haben, die auch etwas auf die Beine stellen. Wenn das nicht gehen kann, dann müssen wir schauen, dass das Aufgabenpaket eines Kirchenvorstandes in einer Gemeinde handhabbar bleibt. Es kann ja nicht richtig sein, wenn da etwas entgleitet. Also müssen wir darüber nachdenken, wo ist es sinnvoll, ein Pfarrhaus zu behalten und wo ist es sinnvoll, dieses zu veräußern, eine andere Nutzung zuzufügen. Bis hin tatsächlich zum Verkauf, also herausgeben aus unserem Gebäudebestand. Und das Gleiche gilt auch für Pfarrheime. Das wird auch möglicherweise für die ein oder andere Kirche gelten. Das muss man auch sehr ehrlich sagen. Das sind so Dinge, das sind ja Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Das geht auch bis in Bildungshäuser, also wo zum Beispiel Jugendbildung stattfindet. Das sind Dinge, das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil viele Menschen mit dem, was dort stattgefunden hat in der Vergangenheit, auch hervorragend gute Erfahrungen gemacht haben. Das kommt ja immer ein bisschen wenig zu kurz, dass es eine Menge Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben im Umfeld, im Raum der Kirchen, in Jugendkellern zum Beispiel oder in Gottesdiensten, in bestimmten Räumen, Gemeinschaftserfahrungen gemacht haben und so weiter und so weiter. Das sind schmerzhafte Prozesse, aber, das muss ich auch klar sagen, wir werden sie angehen müssen. Etwas anderes geht nicht. Wir können es uns nicht leisten.
Das sind ja jetzt sehr konkrete, ich sag mal, Maßnahmen, die die Gebäude betreffen, die der katholischen Kirche in Deutschland gehören oder die in der Obhut der katholischen Kirche sind. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Maßnahmen, die das Programm der katholischen Kirche betreffen, die Maßnahmen, die intern getroffen werden, die Ausbildung von, ich sag jetzt mal, Firmlingen oder Kommunionskindern? Also wie sieht das da aus für dich? Oder eine Bestattung, wird das also auch Konsequenzen haben, deiner Meinung nach, für die Ausübung dieser Form von Ritualen?
Also das, was ich gerade zu Gebäuden und dem Gebäudemanagement gesagt habe, bezieht sich natürlich auch auf das kirchliche Personal und das Personalmanagement, wenn ich es mal jetzt sehr wirtschaftlich ausdrücken darf. Und das betrifft Geistliche, also Diakone, Priester auf der lokalen Ebene, aber auch halt sogenannte Laienmitarbeiter, also Gemeindereferentinnen oder Referenten, Pastoralreferentinnen oder Referenten. Natürlich wirkt sich das aus. Wir merken auch da einen Fachkräftemangel. Das Stichwort Priestermangel gibt es seit Jahrzehnten. Wir haben diesen Mangel jetzt auch in den anderen pastoralen Berufen, also Gemeindereferent, Pastoralreferent, sodass wir da natürlich auch nicht mehr das vorhalten können, was in der Vergangenheit vorgehalten wurde. Da erlaube ich mir allerdings auch eine kritische Bemerkung. Ich wage schon in Frage zu stellen, ob das in der Vergangenheit inhaltlich qualitativ auch alles so passend und richtig war. Mhm. Ich glaube, manchmal reden wir uns da durchaus auch die Welt schön, wie hervorragend und gut gelaufen eine Kommunionvorbereitung oder Firmenvorbereitung absolviert wurde. Da habe ich durchaus meine Zweifel, denn sonst stünden wir nicht dort, wo wir heute stehen. Also dass der Zustand der Kirche, den haben wir, weil in der Vergangenheit das stattgefunden hat, was stattgefunden hat. Das eine ist das unangenehme Thema Missbrauch und der Umgang damit. Das ist ein Bereich. Aber auch im Gemeindeleben, das mit Missbrauch und diesen Dingen nicht viel zu tun gehabt hat, vielleicht sogar gar keine Berührungspunkte gegeben hat, das gibt es ja in unserer Kirche und Gesellschaft, ist nicht immer alles so rund gelaufen und so hervorragend gewesen. Ansonsten stünden wir heute durchaus anders da. Junge Menschen haben vielleicht punktuell in einer Ferienfreizeit oder in einem Jugendkeller gute Erfahrungen gemacht. Aber darüber hinaus gibt es halt Systeme, hat es gegeben und gibt es nach wie vor, die nicht unbedingt attraktiv und interessant sind, einladend sind, um irgendwie dort mitzumachen. Und der gesellschaftliche Wandel, der viel zitierte und immer ein bisschen nebulös und wolkig dargestellte, aber doch vorhandene, tut sein Übriges.
Das ist ja das, was ich auch in der letzten Folge so mal angesprochen hatte, wo ich meine Problematik einfach hatte oder meine Erfahrung gemacht habe nach einem Jahr katholische Kirche, dass ich sehr wohl das Gefühl hatte, da wird unglaublich viel Energie reingesteckt, da wird unglaublich viel gemacht, wahnsinnig viele Programme aufgelegt, sich engagiert, sich Gedanken gemacht. Aber ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, außer ich hatte das Gefühl, es ist sehr pädagogisiert. Also das heißt, die Glaubensvermittlung wurde überlegt, wie kann man die pädagogisch angehen, was können wir für ein Programm bieten, was können wir für eine Vorstellung bieten. Und das, was für mich ausschlaggebend war, ist einfach, hat alles, was die katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dazu beigetragen, dass die Menschen ihrem Glauben näher gekommen sind. Und da sehe ich halt einen großen Unterschied. Also wo ich ja auch das letzte Mal schon angedeutet hatte, ich bin die Marie Kondo der Katholiken, also weniger als mehr. Weil ich finde, das müsste der Maßstab sein.
Also du hast ja vorhin in der vorhergehenden Frage eingebaut, was muss sich alles oder was wird sich alles ändern? Mhm. Natürlich ändern sich die Strukturen. Das habe ich, glaube ich, für diese Podcast-Folge nachvollziehbar dargelegt. Belassen wir es einfach erst einmal dabei. Was sich außerdem ändern wird, ist, glaube ich, dass wir im pastoralen und seelsorglichen Bereich uns wieder um eine etwas, sagen wir mal, andere Qualität bemühen müssen. Müssen ist immer ein schwieriges Stichwort. Mhm. Keiner will gerne etwas müssen. Da erlebt man sofort in sich einen gewissen Widerstand. Aber ich glaube, wir sind in der Zeit, dass wir darüber nachdenken müssen. Wie gestalten wir eine Kommunionvorbereitung? Wie gestalten wir eine Firmenvorbereitung? Mhm. Geht es darum, eher, sagen wir mal, bürgerliche Konventionen zu erfüllen? Es muss alles ordentlich aussehen, die Musik muss so und so spielen, die Liedhefte müssen so und so aussehen, der Gottesdienst fängt dann und dann an und hört dann und dann auf, weil der Tisch im Restaurant bestellt ist und so weiter und so weiter. Oder aber denken wir neu und anders darüber nach, wie denn Glaubensinhalte in zum Beispiel diesen beiden großen Katecheseeinheiten, Kommunionvorbereitung und Firmenvorbereitung, vermittelt werden. Und wir haben teilweise Kommunionvorbereitungen, die ziehen sich über 5-6 Monate. Ja, dann kommt die Feier der Erstkommunion, vielleicht am nächsten Tag eine Dankmesse. Und danach sieht man von den Kindern und ihren Familien lange Zeit erst einmal gar nichts. Vielleicht machen die eine gute Erfahrung für den Moment, aber wirklich wahrnehmen kann man sie dann, sag ich mal, in Angelegenheiten, in Dingen des Glaubens nicht unbedingt.
Also es fehlt die Nachhaltigkeit.
Das ist mein Eindruck, ja. Mhm. Ähnlich ist es bei Firmlingen. Natürlich sind Jugendliche im 9. oder 10. Schuljahr, das ist so das klassische Firmalter, kritischer und Sie experimentieren auch, suchen die Grenzerfahrung und so weiter, sind dann auch mal bockig, diskussionsfreudig, wie auch immer. Das kann man alles zugestehen lassen. Mein Eindruck ist, dass nicht unbedingt viel verfängt. Ich will damit ausdrücklich sagen, dass ich nicht erwarte, dass Kommunionkinder und deren Familien dauerhaft und konstant dann am Sonntag im Gottesdienst sitzen. Und das erwarte ich von gefirmten Jugendlichen genauso wenig.
Nein, es geht um die persönliche Glaubenserfahrung, die das Fundament ist für ein wachsendes Glaubensverhältnis für das gesamte Leben.
Das ist der Punkt. Ich glaube, wir müssen stärker wieder in Richtung Glauben und auch durchaus Theologie kommen. Ich glaube, es ist richtig und auch an der Zeit, Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und Großeltern Inhalte des Glaubens, Theologie näher zu bringen und ihnen so, sagen wir mal, zu einer gewissen Gotteserkenntnis, Gotteserfahrung zu verhelfen. Das ist natürlich alles sehr theoretisch, was ich jetzt hier sage, aber ich sage auch, dazu brauchen wir nicht unbedingt 5 oder 6 Monate katechetische Vorbereitung, sondern da braucht es, glaube ich, prägnante Sätze, ordentliche Predigten, inhaltliche Vermittlung dessen, was da Inhalt unseres Glaubens auch ist. Häufig erlebe ich Sozialpraktika und solche Dinge, wo ich mich frage, naja, ist es das? Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders gepolt, aber als ich in der Kommunionvorbereitung war oder in der Firmenvorbereitung als Kind und Jugendlicher, und daran kann ich mich durchaus erinnern, hat mich nicht interessiert, welches Bild ich in der Kommunionvorbereitung ausgemalt habe. Mit Blumen auf dem Altar, der als schön gedeckter Tisch dargestellt wurde und solche Sachen. Oder mich hat auch nicht unbedingt das Sozialpraktikum in der Firmenvorbereitung im Seniorenheim oder so etwas Ähnliches interessiert, sondern was steht in der Heiligen Schrift? Wer ist dieser Jesus? Was will der für uns? Ich persönlich habe die Neigung, da eher, sagen wir mal, sachlich heranzugehen. Ich nehme die Bibel. In der vorhergehenden Podcast-Folge habe ich vom Markus-Evangelium gesprochen. Und ich fange vorne an zu lesen und höre hinten auf, so wie man ein Buch liest. Mhm. Und das ist für mich persönlich, das kann bei anderen anders sein, der Stoff, mit dem ich mich auseinandersetze. Das mache ich mit dem Markus-Evangelium oder mit einem Buch Jesaja oder mit dem Buch Genesis aus dem Alten Testament oder mit dem Johannesevangelium oder der Offenbarung des Johannes, egal. Ich fange vorne an und höre hinten auf und bekomme auf diese Art und Weise Stoff zum Überlegen, Reflektieren. Es baut sich eine Beziehung zu Gott, zu Jesus auf, das merke ich. Das ist mein Ansatz. Und ich habe den Eindruck, dass das durchaus etwas ist, ohne es jetzt anderen überstülpen zu wollen, was zum Beispiel im Religionsunterricht von Grundschülern, aber auch von Schülerinnen und Schülern weiterführender Schulen zu kurz kommt. Also das Auseinandersetzen mit dem, was steht zum Beispiel in der Bibel und was macht die Kirche, ich vertrete hier den römisch-katholischen Standpunkt, was macht sie daraus in der Vermittlung dessen, was wir in unserer Dogmatik haben. Also die Dogmatik ist die wissenschaftliche Disziplin, die beschreibt, was wir glauben und sich damit auch auseinandersetzt. Mir persönlich hat die Auseinandersetzung damit als Gläubiger, aber auch dann später im Theologiestudium und darüber hinaus, die sachliche Auseinandersetzung hat mir persönlich sehr weitergeholfen. Und ich glaube, dass das ein Ansatz ist, den wir auch kind- oder jugendgerecht, auch erwachsenengerecht, wenn ich an die Eltern und Großeltern denke, dass das ein Ansatz ist, der in Zukunft wieder ein bisschen stärker und ich sage auch persönlich hoffentlich deutlich stärker ins Gewicht fallen wird.
Ja, das ist vor allen Dingen halt auch ein Punkt, wo ich sage, da müsste es wieder zurückgehen in das Glaubensbewusstsein. Also die Notwendigkeit, eine Glaubenserfahrung zu machen, für sich Jesus Christus in sein Leben einzuladen. Da ich ja jetzt, wie gesagt, nicht aus der Struktur gekommen bin, einer katholischen Kirche, ich nicht, sage ich mal, katholisch sozialisiert bin, bin ich komplett über den Glauben auch in die katholische Kirche gekommen. Das heißt, ich habe ja eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und das stelle ich fest, das war auch eine Frage in den Kommentaren, das ist das, was für mich problematisch ist, wenn ich eine Kirche sehe, die sehr viel versucht, unterhaltsam zu sein. Wir machen einen unterhaltsamen Gottesdienst. Wir machen Entertainment-Programm. Wir machen was auch immer. Da sitze ich da und sage, ja, das kann man ja alles machen, aber das kann doch kein Grund sein, um Mitglied einer Kirche zu werden.
Genau.
Sondern das ist für mich die Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und das findet, habe ich so jetzt, ich kann ja jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung von einem Jahr reden, so nicht erfahren. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Weil wir jetzt, das Problem ist, wenn wir den Glauben weltlich so anpassen, haben wir das Problem, dass wir anfangen, den Glauben auf einer weltlichen, säkulären Ebene zu diskutieren. Wie willst du denn mit jemandem, der gar kein Glaubensverständnis hat, über Glauben reden? Dann redest du mit jemandem, der eine Vorstellung davon hat oder eine Idee davon hat oder eine Kirche abwertet. Du redest auf einer weltlichen Ebene, auf einer säkulären Ebene und dass jemand, der eine Glaubenserfahrung gemacht hat, da fehlt doch komplett dann die Basis. Und mir ist das aufgefallen in einer Diskussion im Moment um die vom Opernhaus Stuttgart. Da läuft aktuell eine Oper, die heißt Sancta und die steht vollkommen in der Kritik, also blasphemisch und wie auch immer. Ich will da auch gar nicht weiter darauf eingehen, also Nonnen, die entkleidet auf Rollschuhen durch die Gegend fahren. Jesus, also der Papst, der ein kleinwüchsiger Mensch ist, also wie auch immer. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber spannend fand ich, was das Opernhaus Stuttgart da als Erklärung dazu beigefügt hat. Und die haben gesagt, ich zitiere das mal, Sancta ist eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit Religion und Glaube. Und sie haben sich deshalb für das Christentum entschieden, weil viele europäisch geprägte Künstlerinnen katholisch sozialisiert seien. Aber es sind keine Gläubigen. Weißt du, was ich damit meine? Das heißt, Menschen nehmen für sich in den Anspruch, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Religion und Glaube voranzutreiben, die für sich zu interpretieren, die aber komplett aus einem weltlichen Maßstab heraus resultiert und nicht aus einem Glaubensmaßstab.
Genau, also du unterscheidest zwischen katholischer Sozialisation.
Genau.
Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Sozialisation katholisch oder etwas anderes ist. Es ist Sozialisation.
Richtig. Und Glauben lässt sich für mich nicht sozialisieren, Entschuldigung.
Und das ist auch der Denkansatz, also es ist die Sozialisation, von der aus gedacht wird und nicht, ob sie katholisch ist oder etwas anderes, die im Gegensatz steht oder im Kontrast steht zur Glaubensvermittlung.
Genau.
Und beides geht nicht ineinander über. Das ist in der Tat etwas, was ich durchaus auch beobachte. Viele katholisch Sozialisierte sind katholisch sozialisiert, ohne gläubig zu sein.
Richtig.
Und das ist der springende Punkt.
Genau, und wie will ich mit jemandem, der katholisch oder wie auch immer gläubig sozialisiert ist, über Glauben diskutieren? Da fehlt komplett die Diskussionsebene, weil eine Erfahrung fehlt.
Ja, ich finde
also nur, weil ich das irgendwann in meinem Leben, das Vaterunser auswendig gelernt habe oder das Glaubensbekenntnis gelernt habe, auswendig gelernt habe, heißt es nicht, dass ich es verinnerlicht habe und dass es eine Glaubenserfahrung zur Folge hatte.
Genau, das ist so, als wenn ich ein Gedicht auswendig lerne, ohne den Wesenskern und Inhaltskern dieses Gedichtes in mir aufgenommen zu haben und ja Teil meiner Bildung habe werden lassen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, das glaube ich in der Tat auch. Also katholisch sozialisiert sein ist ja schön und gut. Ja, dann habe ich am Zeltlager teilgenommen oder am Religionsunterricht und so, bin aber nicht an die Punkte gekommen oder zu wenig an die Punkte gekommen. Ich will ja nicht sagen, dass es gar nicht stattgefunden hat. Die nicht nachhaltig auch dafür gesorgt haben, dass ich den Glauben entdecke, für mich entdecke, Gottesbeziehung aufbaue. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht oder zu wenig geliefert wurde. Ich glaube allerdings auch gleichzeitig, dass ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht unbedingt für den Glauben so ansprechbar sind. Sie finden das katholisch Sozialisierte und das Programm, das damit verbunden ist, Religionsunterricht, Zeltlager, Gesprächsgruppen und so weiter. Das ist alles gut und richtig und das ist es tatsächlich auch. Aber es gibt nur einen kleinen Anteil in unserer Gesellschaft, die wirklich auch Interesse, ich möchte fast sagen Lust haben auf Gottes Erkenntnis und Beziehung zu ihm.
Und das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube nicht, dass das nur eine Minderheit oder eine kleine Gruppe ist, sondern ich glaube, dass da sehr viele Menschen mit einem großen spirituellen Hunger ausgestattet sind, der einfach nicht bedient wird, weil der nicht angeboten wird. Und ich merke das ja bei mir selber, ich komme nochmal darauf zurück, dass die Art der Messe, wie sie gefeiert wird. Das, was ich dir auch schon mal in der Folge gesagt habe, dass ich da ein bisschen Abstand gewonnen habe zu dieser Novo Ordo Messe, weil ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, dass die tridentinische Messe mich viel mehr angesprochen hat. Das war viel mehr eine Messe, die für mich spirituell, da ist was ganz was anderes passiert. Und ich möchte das später nochmal versuchen. Ich kann es ja nur versuchen zu erklären und zu erläutern. Das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen. Aber das ist etwas, was mich sehr berührt und sehr erreicht. Und das sollte doch auch der Maßstab sein. Also das alles, was du angeführt hast, ist ja richtig. Zeltlager, Jugendveranstaltungen, Familiengottesdienst. Aber das, wo doch das Weltliche mit dem Spirituellen zusammenkommt, ist doch der Gottesdienst, ist doch die Heilige Messe.
Ja, das sind insgesamt auch die Sakramente. Das ist das, worin sich zwei Sphären, Himmel und Erde, quasi verknoten und verbinden.
Und das sollte doch der Ausgangspunkt sein.
Ja.
Und das meine ich halt, wenn man aber von sozialisierten Katholiken spricht, ist denen das abhanden gekommen. Also diese verdichtete Erfahrung scheint nicht so intrinsisch geworden zu sein, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele Menschen einen ganz großen Hunger, auch einen Glaubenshunger haben, der aber einfach nicht mehr bedient wird.
Und da bin ich mir für unsere Zeit aktuell nicht so ganz sicher.
Mhm.
Ich will das ehrlich sagen. Ich nehme in unserer Gesellschaft eine Menge Menschen wahr, die keinen Bezug zum Glauben und auch den Hunger danach nicht unbedingt in sich verspüren.
Aber er wurde doch gar nicht geweckt oder bedient oder in irgendeiner Form entwickelt.
Ja, wie auch immer, sie spüren ihn nicht. Ob er entwickelt wurde oder nicht entwickelt wurde, ob da Versuche es gegeben hat oder nicht, spielt keine Rolle. Fakt ist erst einmal, ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die das nicht spüren. Wir sind früher von etwas anderem ausgegangen. Da haben wir gesagt, jeder Mensch ist religiös. Das hat die Kirche, wie gesagt, ich vertrete hier den katholischen Standpunkt, durchaus auch überheblich gemacht. Wir wissen, was in euch vorgeht und wir wissen es auch zu bedienen. Da geht es wieder quasi um Macht und diesmal um Macht über Seelen. Ihr habt diesen Hunger, ihr wisst es nur nicht. Ich löse mich da durchaus von, auch in dem, was ich beobachte in unserer Gesellschaft, in Gesprächen mit jungen Menschen, mit älteren Menschen und so weiter, dass ich feststelle, beobachte, dass es diesen Hunger nicht unbedingt gibt. Das kann man bedauern oder richtig finden. Ich möchte erst einmal mich mit dieser für mich vorhandenen Realität auseinandersetzen.
Sehe ich etwas anders? Ich glaube, dass der Mensch von Natur aus gar nicht religiös sein kann. Das ist ein spirituelles Bewusstsein, eine spirituelle Sehnsucht, ist ihm in die Wiege gelegt, von Natur aus mitgegeben. Ich glaube nur, dass die sich nicht mehr im Rahmen einer Kirche satt werden, sondern es werden Ersatzreligionen geschaffen.
Ich nehme erst einmal Kinder, Jugendliche, deren Eltern war, in denen das Religiöse nicht unbedingt immer eine so große Rolle spielt.
Na gut, ich meine, dessen war sich ja auch Jesus Christus bewusst. Also du hast vorher das Markus-Evangelium zitiert, da ist ja auch die Aussendung der 12 Jünger enthalten. Und natürlich hat er, im übertragenen Sinne fasse ich das jetzt mal zusammen, dort, wo ihr nicht willkommen seid, wischt euch den Staub von den Sandalen und geht weiter. Also er war sich ja schon dessen bewusst, dass nicht jeder, der die Botschaft hört, auch jetzt für die Botschaft bestimmt ist oder dass die Botschaft ihn erreicht. Also
genau.
Dessen war Jesus ja sich bewusst. Aber dennoch frage ich mich, und wir haben vorher ganz kurz, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was Novo Ordo ist, die Messe, und der Unterschied zu der tridentinischen. Ich habe das jetzt so stillschweigend als Kenntnis vorausgesetzt, aber vielleicht weiß nicht jeder da konkret den Unterschied.
Also der tridentinische Gottesdienst oder die tridentinische Art, zum Beispiel Eucharistie zu feiern, hat sich entwickelt aus dem Konzil von Trient in den 1560er Jahren. Und diese Art, Gottesdienst zu feiern, hat Bestand gehabt bis in die 1960er Jahre. Johannes der 23. als Papst, der das Zweite Vatikanische Konzil entwickelt hat und auch einberufen hat, hat da Dinge verändert, schlussendlich, wenn man so will. Das ist ein Vorgang, der sicherlich schon 50 Jahre vorher eingesetzt hat, also das Bewusstsein, wir müssen in der Art und Weise unseres Liturgiefeierns etwas anders machen.
Aber wie wurde es bis dahin gefeiert konkret? Also zur Erläuterung, wie die tridentinische Messe gefeiert wurde, wie wurde die abgehalten?
Also den genauen Ablauf kenne ich auch nicht in dem Sinne, weil ich einfach in der neuen Form, der sogenannten neuen Form, also dem römischen Messritus von 1972 groß geworden bin und auch in diesem Priester geworden bin und auch in diesem geweiht bin. Die Ausrichtung zum Beispiel des Priesters ist eine andere gewesen. Mhm. Also wir sehen ja in vielen Kirchen nach wie vor eine Ordnung, dass es Bankreihen gibt und die Bänke sind so ausgerichtet, dass alle in die gleiche Richtung schauen. Die Kirchen sind geostet. Mhm. Im Osten geht die Sonne auf und dorthin ausgerichtet sitzt die Gemeinde und schaut quasi Richtung Osten. Der Priester, die Diakone, Messdiener, die dort in den Gottesdienst eingebaut sind und eine Funktion und eine Rolle spielen, eine Funktion einnehmen, haben auch die Blickrichtung Richtung Osten. Wir sagen häufig, der Priester zelebriert mit dem Rücken zum Volk. Ich würde eher sagen, alle schauen in die gleiche Richtung, nämlich in die Richtung der aufgehenden Sonne, die ein Christussymbol für uns ist. Christus ist der neue Tag, der hell macht, der zur Erkenntnis führt. Und die Sonne ist dafür ein Symbol. Dann gibt es einen bestimmten Kleidungsstil, wie liturgische Kleidung getragen wird, welche getragen wird, Schnittmuster und so weiter und so weiter. Es gibt
die Messe wird komplett auf Lateinisch gehalten.
Genau, die Sprache, die Sprache ist eine andere, ganz klar. Predigt ist, gibt es, die Predigt gibt es am Ende des Gottesdienstes und so weiter und so weiter. Also da sind verschiedene, vor allem Äußerlichkeiten, die da deutlichen Unterschied bringen zu dem, was wir den römischen Messritus nennen, also den Novo Ordo, wie du ihn gerade genannt hast, den es seit 1972 in der aktuell gültigen Form so gibt, der einen etwas anderen Ablauf hat, bei dem die Predigt eine zentralere Rolle hat, also die Auslegung der Heiligen Schrift. Und es gibt dort im Wesentlichen zwei Gottesdienstteile, den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Beides baut aufeinander auf, wechselt sich doch ab. Also das ist ein bisschen anders, sage ich mal. Die Einsetzungsworte zum Beispiel in der Eucharistie sind allerdings die gleichen. Das muss man auch schon festhalten. Also da wird schon geschaut, welche Möglichkeiten es da gibt. Das sogenannte erste Hochgebet im römischen Ritus ist das, was dem tridentinischen Ritus entnommen wird und kann so verwendet werden.
Aber war das jetzt nicht eine erste Entwicklung Richtung Säkularisierung der Kirche, also wegzugehen von dem tridentinischen Messeritus hin zu dem Novo Ordo? Also das ist ja, ich sage jetzt mal, eine sehr menschliche Vorstellung zu sagen, der Priester soll aber jetzt der Gemeinde zugewandt sein.
Also ich weiß nicht, also eine erste Entwicklung oder eine erste, was war gerade deine Wortwahl?
Ob das nicht ein sehr großer Einschnitt in Richtung Säkularisierung der Kirche ist?
Naja, die Säkularisierung der Kirche hat es ja schon länger gegeben. Also es wird ja im Grunde genommen
dann... Aber da hatte sie halt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Einfluss auf den, was ich ja vorher gesagt habe, auf direkten Einfluss auf den Gottesdienst, auf die Feier der Messe, also wo die direkte Begegnung ist mit dem mystischen Leib Christi. Also das hatte da schon, finde ich, ist was anderes.
Ja, das mag dein Empfinden sein. Mhm. Aber die Entwicklung hat ja schon vorher eingesetzt und sie wurde in der liturgischen Form lediglich nachvollzogen. Mhm. Also die Entwicklung einer, wie du sagst, Säkularisierung, die ist ja nicht erst 1972 manifestiert worden, sondern die hat es in den Jahrzehnten vorher schon gegeben. Also die Entwicklung einer neuen Liturgie, die neue liturgische Bewegung hat in den 1920er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, deutlich Fahrt aufgenommen. Und wäre der Zweite Weltkrieg nicht dazwischen gekommen, hätte möglicherweise sogar Pius XII. Schon über ein Konzil nachgedacht und die Veränderung von liturgischen Formen. Also da wird nachvollzogen, was sich gesellschaftlich sowieso entwickelt hat. Und es wird der Versuch unternommen, dann entsprechend, ich sag mal, auch in einem gesunden Sinne auf der Höhe der Zeit zu sein. Ich will hinzufügen, dass ich es wirklich nicht unbedingt mag. Das finde ich auch schädlich, darüber nachzudenken, was ist jetzt das eine und was ist das andere, was ist das Richtige und was ist das weniger Richtige oder bis hin auch zum Falschen. Also ich glaube, dass es da unterschiedliche Menschen gibt mit einer unterschiedlichen Religiosität. Ich glaube, wir dürfen da auch deutlich großherziger sein. Ich mag diese ideologischen Grabenkämpfe, die damit verbunden sind, ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Gut, von denen weiß ich gar nichts, muss ich ganz ehrlich einräumen. Ich habe dir das, was ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt habe, Ich bin sehr eng an dem entlang gegangen, was halt, ja, ich sage jetzt mal, Heilige an Biografien gegeben haben, was, also dieses Glaubensverständnis, was die Doctors of the Church, die Kirchenlehrer, die großen Kirchenlehrer an Glaubensentwicklung gemacht haben und hinterlassen haben, und war natürlich neugierig darauf, diese Kirche kennenzulernen, auch diese Rituale kennenzulernen, die diese Gläubigen und diese Heiligen in ihrer Glaubensentwicklung so weit weitergebracht haben. Also das war ein spiritueller Ansatz, der mich eher auf diese Neugier gebracht hat, weniger ein ideologischer oder ein, wie du gerade gesagt hast, das weiß ich gar nicht, ob das eine richtig, das andere falsch ist. Ich kann ja nur aus meiner kleinen, subjektiven, persönlichen Wahrnehmung halt sagen, dass das für mich schon ein Aspekt war, um zu sagen, ich finde das spannend. Also ich würde das nicht so kategorisch ausschließen wollen, zumal das ja auch über mehrere Jahrhunderte etabliert war. Also das ist ja nicht über Nacht quasi einer Modeerscheinung dann untergeordnet worden.
Ja, und vorher gab es auch andere Formen, Liturgie zu feiern. Ja,
natürlich,
also,
natürlich.
Wenn ich sage, in
deswegen
den 15.
gibt es ja auch manche, entschuldige, sind welche, die sagen, ey, komplett zurück zu den Wurzeln. Also lasst uns mal die Urchristen angucken, wie die Rituale gefeiert haben.
Das ist zum Beispiel Ansatz des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen. Da haben nicht alle in die gleiche Richtung geschaut, Richtung Osten, wie das dann mit dem Konzil von Trient entwickelt wurde, sondern da, das ist klar im Zweiten Vatikanischen Konzil festgestellt worden, da haben wir heute die Form, dass man sich um einen Tisch, den Altar versammelt, deutlich stärker wieder aufgenommen. Mhm. Also da ist Reform praktiziert worden, also die Zurückformung, sag ich mal, dessen, was dann dort eigentlich Jesus im Abendmahlsaal und dann davon ausgehend die Apostel, seine Jünger an anderen Orten gefeiert haben. Also um einen Tisch sich zu versammeln, Brot und Wein zu nehmen, das Brot zu brechen, es zu teilen, den Wein zu teilen, das haben wir deutlich ausgeprägter mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt.
Du hast in der letzten Folge einen Begriff in den Raum geworfen, der da hieß, eine neue Kirche.
Eine andere Kirche.
Eine andere Kirche. Vielleicht verdeutlichst du nochmal, was konkret du dir darunter vorstellen könntest. Also was sind für dich so, ich sag mal, Elemente, die unbedingt in eine andere Form der Kirche mit in die Zukunft genommen werden sollten?
Also für mich ist dabei wichtig, dass wir, wie auch schon eingangs gesagt, wir uns stärker mit Fragen des Glaubens und der Theologie auseinandersetzen und auch mit diesem Schwerpunkt darauf unser Leben gestalten. Und nicht wir darauf achten, was ist jetzt pädagogisch sinnvoll, was ist psychologisch sinnvoll, wie das ein bisschen, wie ich finde, durchaus Überhand genommen hat. Ich glaube, die andere Kirche wird auch ja auf solche Dinge wieder stärker achten. Also der, also das Interesse und die Lust am Glauben, das Schauen, wer ist Jesus? Wie geht der mit Menschen um? Was macht der? Wie feiert der die Sakramente, die dann auch dort eingesetzt wurden? Eucharistie ist das große Sakrament, worum das es da geht, aber auch das Stichwort Taufe oder Beichte, Bußsakrament, Sakrament der Versöhnung, aber auch so Dinge wie Firmung. Also dass das Ganze, ich glaube, wieder inhaltlich aufgeladener wird. Ohne jetzt heiß zu laufen, dass wir uns klar verstehen, ja? Also das ist, glaube ich, schon etwas, was in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Ich kann jetzt wenig konkret sagen, was ich mir darunter vorstelle, aber zu schauen, dass wir Ballast abwerfen, die Gebäude, die wir zu viel haben, dass wir Probleme schlicht und einfach lösen, um sie dann auch endgültig so zu lösen, dass wir sie quasi abstreifen, ohne blind zu werden vor den Problematiken, die damit verbunden sind, aber um Raum und Platz zu haben, um uns halt mit Theologie auseinanderzusetzen, mit dem Lesen der Heiligen Schrift, mit Beten und Frömmigkeit in einer zeitgemäßen Art und Weise. Ich will nicht zurück zu dem, was früher war, das funktioniert nicht, das geht nicht, sondern dass wir für unsere Zeit entwickeln, welche tiefe Frömmigkeit wir in uns spüren können. Da gebe ich ja durchaus recht, dass es diese Menschen gibt, das ist ja völlig klar, ja. Dieses Verlangen, diese Lust nach dem, was in der Heiligen Schrift steht, aber auch dem, was du von den Kirchenvätern eingebracht hast, also the Doctors of the Church, da gibt es wirklich hervorragende Literatur. Aber das ist so das, wo ich ehrlich gesagt stärker wieder hin möchte und auch gerne die Dinge entwickeln möchte.
Ja, weil einfach
und auch, wenn ich das eben noch bitte anfügen darf, also Gottesdienst zum Beispiel ist Liturgie, ist Frömmigkeit, ist auch eine gewisse Dichte und es ist kein Entertainment. Das ist etwas, was mir auch immer sehr stark durchaus auffällt. Das würde ich gerne halt für die andere Kirche auch sehen, dass sie zum Beispiel Dinge der Pädagogik, der Psychologie, der schauspielerischen Darbietung, der Soziologie, sag ich mal, so versteht, dass sie Hilfsmittel, Hilfswissenschaften sind, um halt der Theologie zu mehr Geltung zu verschaffen und sie keinen Selbstzweck haben. Dann kommen wir zu einer, wie ich finde, deutlich anderen Kirche, die sich stärker mit dem Kern auseinandersetzt, die aber dann auch in der Lage ist, in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Also ich sehe das, ich möchte noch mal eine Lanze brechen, eben auch für den geistlichen Aspekt des Glaubens, für den spirituellen Aspekt des Glaubens, weil über den haben wir auch schon mal so ein bisschen ansatzweise eine Folge gemacht. Das ist für mich das Zusammenkommen in der Eucharistie, das ist für mich in der Gottesdienstfeier, das ist für mich in der Messe. Deswegen lege ich da halt einfach auch sehr viel Wert darauf, sich zu überlegen, ist diese Form der Gestaltung, bringt die Gläubige und hungrig Gläubige in ihrem Glauben näher an den mystischen Leib Christi? Können sie eintauchen in diese Verbindung? Bringt es sie in ihrem Glaubensleben weiter? Ist das, was die Kirche anbietet, etwas, was nicht nur eine Auseinandersetzung ist oder ein theoretisches Konstrukt, sondern ist das wirklich auf gut Deutsch, where's the beef? Ist da Fleisch dran?
Also da gehe ich ganz mit, was du sagst. Also wenn ich davon spreche, wir müssen mehr Theologie betreiben, dann meine ich das. Also das ist meine Wortwahl, vielleicht auch Worthülse.
Ja, ja.
Also es geht mir darum, also eine saubere Liturgie zu feiern. Mit einer Ästhetik, die dann auch, sagen wir mal salopp gesagt, vom Messbuch ausgeht. Das ist schön, was da steht und kann gut dargebracht werden. So, da muss ich nicht irgendwie wie ein Theaterregisseur die Welt neu erfinden oder so etwas, sondern da, also manchmal ist in der Schlichtheit auch des Neuen, auch des Novo Ordo, des römischen Messritus, eine ganze Menge zu finden und zu entdecken und auch als mystischen Leib wahrzunehmen, zu spüren, ohne gefühlsduselig zu sein.
Ja, das ist ja kein Gefühl, sondern das ist ein Bewusstsein.
Ja.
Und das Bewusstsein ist noch etwas anderes als ein geistiger Gedanke, sondern Bewusstsein ist noch mal eine andere Ebene aus meinem Empfinden. Und da bin ich schon der Auffassung, dass das auch im Fokus stehen sollte. Also der Glaube eben nicht nur gelehrt wird, sondern auch erfahrbar gemacht wird. Also ganz viele Elemente von dem, was Jesus Christus dargebracht hat, eben haben einen praktischen Nutzen für den Alltag des Einzelnen, hat einen praktischen Nutzen für die Menschwerdung des Einzelnen, hat einen praktischen Nutzen, wodurch dann auch wieder ein gesellschaftlicher Einfluss entstehen kann. Also das heißt, die Notwendigkeit ist nicht nur ein ritualisierter Glaube, sondern es muss die Funktion haben, mich näher in meinem Glauben auf das Göttliche hin auszurichten und aber auch eine menschliche Option, dass ich gesellschaftlich mich nochmal anders orientieren und anders ausrichten kann. Sprich, christlich basierte Werte.
Genau. Und das gilt es zu entwickeln oder das, was entwickelt wurde und brauchbar ist, halt eben auch in die Welt zu tragen. Erst einmal in mich aufzunehmen, mich selbst zu bilden und das Ganze zum Teil meiner selbst werden zu lassen. Das ist das eine. Und dann halt eben auch mit anderen dieses zu teilen. Ich sag mal so, wie soll ich das sagen? Auszuschwärmen in die Gesellschaft, um dann entsprechend auch darüber zu sprechen, es zu verbreiten, die Relevanz darzulegen und alles, was damit verbunden ist.
Und ich maße mir jetzt mal zum Schluss noch an mit meiner einjährigen katholischen Kirche-Erfahrung. Ich glaube, die katholische Kirche braucht weniger sozialisierte Katholiken als vielmehr glaubensbewusste Katholiken und glaubenserfahrene Katholiken. Das braucht auch meiner Auffassung nach die Welt, die Gesellschaft. Das kann nur für alle von Vorteil sein, wenn wir weniger sozialisierte Katholiken und vielmehr glaubensbewusste Katholiken haben.
Und was dann Glaubensbewusstsein ist, das wollen wir mal schauen, wie wir das ausarbeiten.
Das erzähle ich irgendwann mal. In dem Sinne, ich danke dir für das Gespräch. Freut mich. Wie immer, hinterlasst eure Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank, Jan, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.